Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wenn du ein Kind verlierst, wirst du Mitglied in einem Club, von dem du nicht wusstest, dass es ihn gibt. Dieser Satz in einem Spiegelartikel über Alix Puhl und ihren Mann Oliver hat bei mir ordentlich nachgehallt. Denn es ist wohl der Albtraum aller Eltern, das eigene Kind zu verlieren. In diesem Fall ist das besonders tragisch, denn der gemeinsame Sohn Emil hat sich vor 4 Jahren das Leben genommen. Die Mutter Alix Puhl ist heute mein Gast. Danke, dass Sie aus Frankfurt zu uns nach Berlin gekommen sind und wir uns sehen können hier in diesem Gespräch. Willkommen in unserer Sendung.
Danke, dass ich hier sein darf.
Emil war damals 16 Jahre alt. Was hat Ihnen am meisten geholfen mit seiner Entscheidung, mit dem Schock und dem Verlust umzugehen und weiterzuleben?
Verschiedenes. Zum einen Freunde, die da waren, die gesagt haben, es geht weiter, wir sind für euch da, die uns mit Essen, Trinken, allem versorgt haben, die sich getraut haben, zu uns zu kommen. Dann kennen wir auch aus dem Umfeld Menschen, die das vor einer Weile erlebt haben und die uns gesagt haben, wie sie damit weitergelebt haben. Und wir haben einen Hund, also wir haben dann einen Hund bekommen und der hat, also sie hat Leben ins Haus gebracht und auch ein neues Gesprächsthema und was wir gemeinsam dann erleben konnten als Überlebende, zusammen mit den Geschwistern. Ich glaube, die Dinge.
Sie sagen Menschen, die sich getraut haben, zu uns zu kommen. Das klingt ja so, als sei Trauer ansteckend.
Nee, Trauer ist nicht ansteckend, aber wir sind keine Gesellschaft mehr, die mit Trauer umgehen kann. Und wir haben damals ganz bewusst, als wir das kommuniziert haben, dass unser Sohn nicht mehr lebt, gesagt, kommt. Und haben immer wieder die Rückmeldung bekommen, wie dankbar unser Umfeld dafür war, weil sie sich nicht getraut haben, weil sie auch nicht wussten, was sagt man Eltern, die gerade ein Kind verloren haben?
Also es gibt ja diesen irgendwie merkwürdigen Begriff der Trauerarbeit. Ist der Trauerprozess tatsächlich harte Arbeit?
Oh ja. Oh ja, das ist harte Arbeit. Also es ist bis zu körperlicher Arbeit und die hört auch nicht auf. Und das ist auch Arbeit, die immer wieder neu beginnt und immer wieder ein Teil des Lebens wird. Sie wird klein, das kann man sich am Anfang überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwann weniger wird. Aber es wird weniger und ich glaube, jeder von uns hat einen anderen Umgang damit gefunden, aber einen Umgang. Aber es ist harte Arbeit.
Alix Puhl und ihr Mann haben nach dem Suizid ihres Sohnes sehr viel darüber gelernt, wie man psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen erkennen kann. Und sie haben ein gemeinnütziges Start-up-Unternehmen zur Suizidprävention gegründet, bieten Online-Weiterbildungen an für Lehrerinnen und Lehrer. Für Eltern jetzt auch schon. Viel Stoff für unser Gespräch. Emil Puhl war das zweite von 4 Kindern der Familie Puhl zu Hause in Frankfurt-Sachsenhausen. Frau Puhl, was war Ihr Sohn für ein Junge?
Ein toller, ein besonderer, aufgeweckt, super interessiert und im Rückblick klare Zeichen aus dem Autismus-Spektrum, weil er sich sehr auf ein Thema konzentrieren konnte. So all dieses, was man abprüft, wenn man Autismus versucht zu erkennen, ihm fiel schwer, auf Menschen zuzugehen, in Kontakt zu kommen. Er hat das dann aber für sich einen Weg gefunden und gelernt, so dass, wenn ich auf ihn jetzt gucke, ich denke, oh, was haben wir alles übersehen und wo hätten wir vielleicht frühzeitiger sehen können, dass das ein Leiden gibt, dass wir ihm hätten helfen können. Und das ist was uns jetzt sehr beschäftigt, weil das, was wir erlebt haben, steht stellvertretend für viele andere Familien, dass man auf Kinder guckt und denkt, wir finden sie großartig, aber irgendwie fühlen sie sich anders. Und wir haben dieses Andersfühlen, muss man ernst nehmen, aber das haben wir jetzt gelernt.
Haben Sie sich denn irgendwann mal damit beschäftigt, dass Hochbegabtsein durchaus zu Problemen führen könnte? Also wurde das von Seiten der Schule thematisiert?
Diese besondere Begabung ist, glaube ich, erst auch spät aufgefallen, weil er relativ spät angefangen hat, zu Sonderinteressen zu entwickeln und da dann eben sehr tief eingestiegen ist.
Zum Beispiel?
Oh, der hat in Mathe Fragen gestellt. Die Mathelehrer haben die Flucht ergriffen, wenn sie ihn gesehen haben, weil er Fragen gestellt hat, die sie nicht beantworten konnten. Hat dann mit 12 angefangen, Japanisch zu lernen und hat innerhalb von knapp 3 Jahren sich auf Universitätsniveau sich das mit einer Lehrerin zusammen beigebracht. Nee, es ist nicht aufgefallen, weil Emils Ziel war, nicht aufzufallen. Er wollte auf keinen Fall anders sein als die anderen. Mhm. Auch das Hören, auch das stellvertretend für ganz viele.
Er hat sich dann mit 15 entschieden für ein Auslandsjahr und ist tatsächlich Anfang 2020 nach Japan gegangen auf ein Internat außerhalb von Tokio. Wie waren Sie da mit ihm in Kontakt?
Naja, so wie Kinder, wenn sie ins Ausland gehen, nicht so besonders viel, weil die sollen ja ankommen da, wo sie, das ist ja das Ziel, da ankommen und nicht im permanent Kontakt zu Hause zu sein. Und am Anfang lief das auch richtig gut und dann irgendwann, das wissen wir aber auch erst im in der Rückschau, wurde es grau. Mitbekommen haben wir das aber erst nach ungefähr 3 Monaten.
Was meinen Sie damit, wurde das grau?
Naja, was er gemerkt hat, war, dass er hat gehofft, dass er da so sein kann, wie er ist. Und dann feststellen müssen, dass auch da nach der Anfang Euphorie, alle waren neu, jeder hat sich auf jemand anderen eingelassen, dass auch da plötzlich dann irgendwann ein Normal gab und er rausfiel mit seinem Anderssein. Und auch er da, es ihm schwer gefallen ist, Teil von was zu sein. Und ich glaube, das war das, was er gesucht hat. Meine Interpretation.
Begann da schon die Corona-Pandemie?
Die Corona begann November 19, glaube ich, so das erste Mal. Also in Asien war das schon klar, dass sich da irgendwas braute, sehr viel mehr als hier. Und als er dann Anfang Februar wieder zurückkam, kam er schon mit Maske zurück. Und als wir hier sagten, haha, das bisschen Erkältung, sagte er schon, nee, das ist mehr als eine Erkältung. Also.
Bevor er zurückkam, bekam sie einen Anruf von der Schule, dass er versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Gab es vor diesem ersten Suizidversuch irgendwelche Anzeichen dafür, dass er nicht mehr leben wollte?
Für uns kam das völlig aus dem Blauen. Also als der Schulleiter anrief und sagte, Kind, das sei suizidal, haben mein Mann und ich uns erst angeguckt und haben gelacht und haben gesagt, wie peinlich, dass eine Schule bei falschen Eltern anruft. Nein. Also für uns kam das total aus dem Blauen, so ein bisschen. Irgendwann sagte er, so knapp 10 Tage vor diesem Anruf, sagte er, oh, es ist alles so grau hier. Aber es war auch grau und zwar auch in Frankfurt grau und das habe ich nicht richtig gedeutet.
Also er war schon verändert?
Also er war Weihnachten zu Hause? Nee, er war, also nicht so, dass wir damit gerechnet hätten. Also nein.
Hat er über diesen ersten Suizidversuch gesprochen?
Nein. Also wir wissen auch nicht, ob es ein Versuch war oder ob er nur drüber gesprochen hat. Das ist für uns, wir haben uns damals nicht getraut, darüber zu sprechen, weil wir nicht wussten, dass man so Themen ansprechen kann. Wir waren noch voll verhaftet in dem, um Gottes Willen, wenn man solche Themen anspricht, dann triggert man irgendwas, dann löst man durch dieses Ansprechen was aus und haben eben erst hinterher gelernt, dass es genau falsch ist. Dass es total wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, jemand hat suizidale Gedanken, dass es total wichtig ist, hinzugehen und zu sagen, ich habe deinen Eindruck, dir geht's nicht gut, hast du Gedanken, dir das Leben zu nehmen.
Hat sich das denn dahin entwickelt? Weil es ging ihm ja dann in der Folge doch sehr schlecht.
Ich habe jetzt verstanden, also ich bin ein großer Harry Potter Fan und ich habe jetzt verstanden, was J.K. Rowling mit diesen Dementoren meint. Das, was kommt und die Farbe und die Freude aus jemandem aussaugt, genau so war für ihn die Depression. Also es war wirklich wie so ein Luftballon, wo die Luft rausging. Also das zu beobachten war grauenvoll. Und deswegen kann ich immer nur allen sagen, wenn jemand sagt, mir geht's nicht gut und man muss das ernst nehmen und sofort sich drum kümmern, weil wenn das dann in eine schwere Depression geht, was zum Autismus einfach, wenn sich das verbindet, dann wird das einfach sehr intensiv und sehr gefährlich. Das wussten wir aber nicht, wie schlimm das ist. Und eine Depression ist kein Spaß. Also es ist wirklich ganz, ganz beeinflussend. Der war wirklich zum Schluss nicht mehr in der Lage, aufzustehen und sich die Zähne zu putzen. Also das habe ich früher immer gedacht, das gibt's gar nicht. Wir stellen sich die Leute an. Nein, es ging einfach nicht mehr.
Der Suizid des 16-jährigen Emil, der hat das Leben der Familie Puhl grundlegend verändert. Alex Puhl, mein Gast, ist studierte Juristin. Sie hat sich neben dem Alltag mit 4 Kindern in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert. Ihr Mann Oliver war ein erfolgreicher Investmentbanker. Wie haben Sie versucht, Frau Puhl, Ihrem Sohn zu helfen?
Nee, wir haben das gemacht, was man dann tun kann. Wir haben versucht, ihm Therapie zu organisieren. Und als dann er zum ersten Mal sagte, ich nehme mir jetzt das Leben, hier ist mein Plan, sind wir in die Psychiatrie gefahren. Das ist das, was der einzige Ort, wo man dann hin kann. Und das ist wichtig zu wissen, dass man zugeordnet ist für Akutfälle. Also man kann sich nicht eine Klinik aussuchen, sondern das ist dann ganz klar, je nach Wohnort gibt es einen Ort. Und in Frankfurt gibt es für Kinder und Jugendliche genau einen Ort. Und da sind wir dann hingefahren. Und da ist er dann auch geblieben und war 6 Wochen auf der Akutstation.
Hat das was gebracht?
Ja, das müssen... Also nein, ich glaube, das ist die einfache Antwort, aber ich glaube einfach, es war auch zu spät für ihn. Also er hat uns geschrieben, dass nach der ersten Nacht dort für ihn klar war, dass sich das Leben nicht mehr lohnt.
Also Sie wussten von ihm, dass er weiter den Plan hat?
Nein, wir wussten das nicht, das hat er uns hinterher geschrieben. Nein, wenn wir das gewusst hätten. Nee, er hat uns, und das ist auch typisch und das ist total wichtig zu wissen und für das Umfeld wichtig zu wissen, wenn jemand plötzlich dann sehr gut gelaunt wird, Zukunftspläne hat und alle erleichtert sind, dass dann bitte aus dem Umfeld jemand kommt und sagt, passt jetzt besonders gut auf. Mhm. Weil das ein ganz typisches Anzeichen ist, wenn einfach klar ist, dann ist jemand so erleichtert, weil er weiß, wann, wie, wo und sich dann auch verabschiedet. Und genau das ist auch bei uns passiert. Wir wussten darum, aber wir waren einfach so glücklich, dass es diesem Kind besser geht, dass wir es nicht wahrhaben wollten, nicht gesehen haben, nicht mehr drüber nachgedacht haben.
Er hat einen Abschiedsbrief geschrieben. Haben Sie seine Gedanken darin verstehen können?
Ja, weil er klar gesagt hat, für ihn, er würde, also bei ihm ging es um, werde ich glücklich sein? Und er hat, glaube ich, für sich keine Möglichkeit gesehen, glücklich zu werden. Und dann war es, und das ist Autismus, dann ist klar schwarz-weiß, ich werde es nicht, also beende ich das. Und das ist was, und das gilt für alle Menschen, denen sowas passiert ist. Man muss es irgendwann, das sind so blöde Wörter, aber sie eigentlich stimmen, sie respektieren und akzeptieren. Weil ja, sonst kann man nicht weiterleben.
Ja, aber das habe ich mich gefragt, auch was Ihre Haltung dann überhaupt jetzt zum Suizid ist, ja, also... Können Sie ihn akzeptieren?
Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich kann es ja jetzt nicht mehr ändern. Könnte ich die Zeit zurückdrehen? Ich habe jetzt vieles gelernt. Ich würde Dinge anders machen. Ob Sie seine Entscheidung verändern, das weiß ich nicht.
Ja.
Aber wir möchten halt von dem, was wir gelernt haben, Dinge weitergeben.
Sie halten Ihre 3 anderen Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Deshalb haben wir auch verabredet, nicht darüber zu sprechen, wie die damit umgehen. So oder so, der Suizid von Emil hat der Familie, dem Leben der Familie eine völlig neue Richtung gegeben. Und Sie haben sich mit Ihrem Mann eben beruflich jetzt voll und ganz auf das Thema Suizidprävention konzentriert, haben ein gemeinnütziges Sozialunternehmen gegründet, das Start-up Tomoni Mental Health. Wofür steht der Name?
Tomoni bedeutet zusammen auf Japanisch und das ist unser kleines Versteckerchen und Erinnerung an Emil. Aber es soll eben kein... Wir denken an Emil sein, sondern wir haben nach Emils Tod von so vielen Menschen deren Geschichte gehört und wissen, wir sind nicht alleine. Und es geht, wir möchten, also die Idee ist Suizidprävention, aber wir möchten die Suizidprävention ganz früh anfangen. Und es geht um Früherkennung von Anzeichen psychischer Erkrankungen, weil man weiß, dass 90% der Menschen, die sich das Leben nehmen, vorher psychisch erkrankt waren. Und warum, da könnte man doch angreifen. Also da könnte man doch beginnen, eben an diesen psychischen Erkrankungen. Je früher man die erkennt, desto besser sind sie behandelbar. Und wie bei jeder anderen Krankheit auch. Und das war unser Ansatz.
Und wie wichtig das ist, das beschreiben Betroffene in einem Video auf der Tomoni Homepage.
Ist noch zu wenig, dass es angesehen wird wie eine Krankheit, sondern eher wie so... Das ist in deinem Kopf und du bildest dir das alles ein. Ich glaube, der Spruch fällt noch sehr oft.
Als ich in der Grundschule war und dann auch in der 5. und 6., die Lehrkräfte wussten schon, was für Anzeichen ich habe. Sie konnten nur nicht die Puzzlestücke zusammenfügen und haben halt einfach nicht erkannt, woran das liegen könnte, dass ich mich so benehme, wie ich es tue. Therapie alleine wird einem nicht helfen, wenn die äußeren Lebensumstände auch noch schlecht sind. Aber ich hoffe, dass, wenn das Thema psychische Erkrankungen entstigmatisiert werden, dass dann auch andere Sachen zum Vorschein kommen und dann zum Beispiel auch klar wird, was Armut für einen bedeuten kann.
Aus diesen Worten spricht ja sehr deutlich der Wunsch, dass einem geholfen wird. Aber eben die Frage, wie macht man das? Die wenigsten Eltern oder Lehrenden sind darauf vorbereitet, sind eher unsicher, haben Angst, sind überfordert. Eltern und Menschen, die an Schulen arbeiten, sind deshalb auch die Zielgruppen Ihres Weiterbildungsangebots. Was genau bieten Sie da an?
Wir haben ein digitales Angebot, weil wir möchten, dass wir Menschen, egal wo sie wohnen, erreichen können. Was wir machen, wir zeigen ihnen, was sind Anzeichen von psychischen Erkrankungen, wie kann ich damit umgehen und was kann ich tun, um den Betroffenen zu helfen, aber auch dem Umfeld. Also mit Lehrkräften besprechen wir ihre Rolle, wo fängt sie an, aber wo endet sie auch, wie sie es im Schulalltag erkennen können, wie sich es zeigt. Und die Jugendlichen berichten alle, wenn ich eine Depression, eine Angststörung, eine Essstörung habe, mein Kopf ist voll mit diesem Thema. Ich kann dann nicht lernen. Das funktioniert einfach nicht. Und was dann eine Lehrkraft machen kann, und das ist eben ansprechen, ansprechen, ansprechen und versuchen, die Eltern mit ins Boot zu holen oder das Hilfesystem. Keiner von uns kann das Thema alleine bewältigen. Und deswegen Tomoni zusammen. Es braucht, also unser Leitspruch, es braucht das ganze Dorf, es braucht ganz viele.
Also der Ansporn kommt aus der eigenen Betroffenheit, aber Sie sind ja jetzt keine Gesundheitswissenschaftler, keine Psychologen, keine Psychiater. Wie ist das abgesichert und gestützt auch wissenschaftlich?
Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der sich alles anguckt, was wir machen. Wir haben einen pädagogischen Beirat, der guckt, ist das, passt das zum Schulalltag. Wir haben Jugendliche, wir nennen sie Game Changer, mit denen wir besprechen, ist das, was wir da sagen, hilft das tatsächlich? Sind das die Erfahrungen? Und das geht immer wieder Schleifen und immer die letzte Schleife ist die wissenschaftliche. Und was wir machen, um genau das zu sichern, ist, wir lassen das sogar jetzt wissenschaftlich evaluieren in einer randomisierten Blindstudie, das ist also der Goldstandard der Studien, weil uns das wichtig ist, dass wir da nicht gut gemeint, sondern dass es auch wirklich gut gemacht ist.
Wer macht das, diese Evaluation?
Das macht die Universitätsklinik Würzburg.
Wie ist die Resonanz auf das Projekt? 2 Jahre gibt es es jetzt.
Also wir haben das Unternehmen vor 2 Jahren gegründet, haben vor 1,5 Jahren erste Schritte getan und haben einfach gemacht. Wir haben ein Fortbildungsprogramm entworfen und dann haben wir gesagt, wir testen es. Und das haben inzwischen fast 1.000 Lehrkräfte und an Schule Tätige besucht, ohne dass wir 1 Euro in Werbung ausgegeben haben. Und wir haben inzwischen Menschen aus ganz Deutschland erreicht. Und die Resonanz ist zu über 90%, dass sie sagen, das war die Zeit wert und es hilft uns und es bestätigt uns in dem, was wir tun müssen und es nimmt die Hilflosigkeit. Weil am Anfang hieß es ja immer, oh, Lehrkräfte, was sollen sie noch machen? Die sehen das ja. Also was uns Lehrkräfte immer wieder sagen, die Hilflosigkeit, ich stehe vor einer Klasse und sehe, hier geht es einem Kind nicht gut. Und was mache ich jetzt? Und bei uns können sie lernen, was sie dann tun und wie das geht. So, und jetzt das Wichtigste ist, dass die Eltern mit ins Boot kommen. Aber so Elterngespräche führen, das üben wir auch. Und jetzt müssen wir die Eltern fortbilden. Jetzt haben wir begonnen auch mit 2, das sind Webinare für Eltern, wo wir zum einen mal bearbeiten, ganz viele Anzeichen psychischer Erkrankung, Rückzug, Schlafgewohnheiten verändern sich, soziale Gewohnheiten verändern sich. Es klingt wie Pubertät. Also sind die gleichen Anzeichen. Das ist der eine, wie kann ich das unterscheiden, worauf muss ich gucken? Und das andere ist wirklich so ein kleines Einmaleins der psychischen Erkrankung. Wir wussten davon gar nichts, was es alles gibt. Und das möchten wir gerne mit Eltern besprechen, damit sie dann auch wissen, was sie tun können und rechtzeitig Hilfe sich organisieren können dazu.
Tomoni Mental Health heißt das Projekt von Alex Puhl. Alex Puhl ist Anfang 50 und fest verwurzelt in der Frankfurter Stadtgesellschaft. Wir sprechen von Frankfurt am Main. Ihr Vater, Michael Haug, war lange Jahre Chef einer Privatbank. Er gehörte zum Vorstand der Frankfurter Börse. Und ich habe gelesen, schon der Urgroßvater war Präsident der Industrie- und Handelskammer. Mit was für einem Wertekanon sind Sie aufgewachsen, Frau Puhl?
Also bei uns war klar, engagieren, mitmachen, ist Teil der Aufgabe und ist wichtig und alternativlos und auch Verantwortung zu übernehmen. Also das haben wir gelernt. Und unser Vater hat intensiv und gearbeitet und dass nichts zufliegt, sondern dass man dafür was leisten muss.
Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Ihr Vater hätte das Netzwerken erfunden. Mit was für Menschen hat er sich und andere vernetzt?
Mit allen. Also das war, als er dann mit Mitte 18 im Krankenhaus lag, er kannte von jeder Krankenschwester den Lebenslauf, die Ehemänner und die Probleme, genauso wie er, egal mit wem, er war immer in der Lage, ein Gespräch anzufangen und sich dann aber auch dran zu erinnern und wieder darauf zurückzukommen. Und das finde ich ist eine Wahnsinnsgabe. Und an seinem 90. Geburtstag waren von Anfang 20-Jährige bis über 90-Jährige alle da, um ihm zu gratulieren. Ich glaube, das macht ein gutes Leben aus.
Was hat Ihre Mutter gemacht?
Unsere Mutter hat ihn unterstützt. Das damals eben klassische war für uns da und hat eben all das, das muss von zu Hause unterstützt werden, gemacht.
Sich für die Stadt Frankfurt zu engagieren, das führen Sie in gewisser Weise fort. Es gibt jedenfalls eine beeindruckende Auflistung all Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten. Einige haben Sie beendet, neue kamen dazu. Und fast immer geht es dabei um Kinder und Jugendliche, um Kindergärten und Schulen. Empfinden Sie das als Verantwortung, weil Sie ja in gewisser Weise doch auch sehr privilegiert aufgewachsen sind?
Ja, ich finde, mir ist das Wichtigste, Chancen zu ermöglichen, da wo es entweder einfach ist, aber auch da wo es schwer ist. Und das gilt auch für Tumuni. Es geht darum, wenn es Steine im Weg gibt, diese Chancen wegzuräumen. Und das eben nicht, es kann keiner alleine, sondern es braucht überall eben viele Menschen, die zupacken. Und mit unserem Engagement, entweder es geht um Kunst oder Kultur, aber immer darum, das zu ermöglichen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Welches der Ehrenämter ist Ihnen zurzeit besonders wichtig?
Ja, wahrscheinlich immer noch. Also am wichtigsten ist mir im Moment Tumuni, weil wir damit, glaube ich, einen großen Unterschied machen können, Chancen ermöglichen für Kinder und Jugendliche, die psychisch erkrankt sind. Und so eine psychische Erkrankung blockiert einfach alles. Und die blockiert nicht nur den Betroffenen, sondern die blockiert ja auch das Umfeld. Mhm. Und wir glauben, dass wir damit wirklich einen Unterschied machen können.
Nach dem Suizid Ihres Sohnes haben Sie gemeinsam mit Ihrem Mann auch eine Stiftung gegründet, die Pool Foundation. Mit welchem Ziel?
Auch da immer die Ermöglichung von Lebenswegen für Kinder und Jugendliche. Also wir fördern damit Stipendien. Wir haben ein Kunststipendium selber aufgelegt, wo es einfach darum geht, Menschen was zu ermöglichen, was sie sonst nicht leisten können, wo es aber nur ums Finanzielle geht und aber die Möglichkeiten schon da sind und das zu ermöglichen.
Über Tumuni haben wir ja schon ausführlich gesprochen, aber noch nicht darüber, was jetzt genau Ihr Part dabei ist und was der Part Ihres Mannes.
Wir haben uns das aufgeteilt. Das ist eine Symbiose und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut. Ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und den Inhalt und er für das Organisatorische und auch die Visionen und auch darum, wir müssen, also unsere Angebote sind zurzeit kostenlos und dafür müssen wir Geld einsammeln und das macht auch er.
Wer leitet eigentlich diese Seminare?
Unsere Seminare, wir haben zwei verschiedene Arten. Es gibt entweder Experten des Alltags, also Menschen, die das, worüber sie sprechen, die Depression, die Angststörung, die Essstörung selbst erlebt haben, was sehr eindrücklich ist und wo wir uns auch ziemlich sicher sind, dass das in der wissenschaftlichen Evaluierung das Nachhaltigere sein wird. Und Experten der Wissenschaft, also Menschen, die das studiert haben, Psychologen, Psychiater.
Ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist, nach so einem Schicksalsschlag mal wieder sowas wie Leichtigkeit, wie Fröhlichkeit zu spüren. Was hat Sie zuletzt richtig glücklich gemacht?
Also glücklich macht mich, wenn die Kinder glücklich sind. Wenn wir da hören, wir haben einen Suizidpräventionstag organisiert mit knapp 400 Jugendlichen in Frankfurt. Und da die Rückmeldung zu erleben, wie toll es ist, wenn plötzlich über Dinge gesprochen werden, über die bisher nicht gesprochen wird. Und was das für einen Unterschied macht bei Jugendlichen und wie die sich, wenn die ein Jahr bei uns sind, als Gamechanger, wie die sich verändern und was wir da bewirken können. Aber Leichtigkeit ist schwer.
Alex Puhl hat für ihr Engagement schon einige Preise bekommen, darunter die Frankfurter Bürgermedaille, den Hessischen Gründerpreis in der Kategorie gesellschaftliche Wirkung. Alle Farben grau. Der Titel dieses Buches von Martin Schäuble beschreibt sehr treffend, wie sich Jugendliche mit einer Depression fühlen. Eben alle Farben grau. Das hat Alex Puhl ja auch schon erzählt in unserem Gespräch. Martin Schäuble hat den Roman vor dem Hintergrund der Krankheit und des Suizids ihres Sohnes Emil geschrieben. Frau Puhl, wie sind Sie mit Martin Schäuble in Kontakt gekommen? Wie kam das zu diesem Projekt?
Das war Zufall. Wir hatten überhaupt, weder hatten wir die Idee, ein Unternehmen zu gründen, noch dass ein Buch über unsere Geschichte entsteht. Und als wir uns kennenlernten und er eben beschrieb, wie er arbeitet und dass er immer schon mal schreiben wollte über das Innenleben eines psychisch Erkrankten, waren wir uns relativ schnell einig, dass wir ihm unsere Geschichte erzählen wollten und ihm Zugang geben wollten zu Emil. Warum? Weil wir das Gefühl hatten, wir hätten damals gerne sowas gelesen, um zu verstehen, um besser helfen zu können. Und die Idee war, vielleicht kann eben durch dieses Buch ein Leben gerettet werden, weil jemand merkt, jemand ist nicht alleine. Also als Erkrankter bin ich alleine, die Angehörigen sind nicht alleine. Und was es für Auswirkungen hat, ein Suizid auf das Umfeld. Und es gab auf jeden Fall eine Rückmeldung schon, dass jemand geschrieben hat, ein junger Leser, Leserin, wir wissen es nicht, dass das sein Leben verändert hat und dass er jetzt weiß, er möchte keinen Suizid begehen. Also deswegen, das Buch hat seinen Zweck schon erfüllt und ich hoffe, dass es noch viel öfter diesen Zweck erfüllt.
Martin Schäuble hat sich auch für Briefe von Emils Freundinnen und Freunden interessiert. Die wurden, glaube ich, bei einer Gedenkfeier am ersten Jahrestag des Todes vorgelesen. Sind das Briefe, die die Freunde an die Familie Puhl geschrieben haben oder haben sie die an Emil gerichtet?
Nee, die haben sie an uns gerichtet und haben eben berichtet aus ihren Erlebnissen mit Emil. Das ist übrigens, um zum Anfang des Gesprächs zurückzukommen, ein toller Weg, Trauernden zu helfen. Die Erlebnisse, die man hatte mit einem Verstorbenen, mit den Trauernden zu teilen, weil diese Erlebnisse wird es nicht mehr geben und davon zu hören und zu lesen, ich gucke immer mal wieder noch in diese Briefe rein.
Und haben Sie da Sachen über Ihren Sohn erfahren, die Sie so gar nicht wussten, nicht gesehen haben?
Die ich vergessen hätte, die nochmal, Emil war wahnsinnig lustig, die da nochmal einen Blick drauf geworfen haben und auch auf die unbeschwerte Zeit. Das ist total wichtig, vor allem nach einem Suizid oder nach einer psychischen Erkrankung nochmal einen Blick werfen zu dürfen auf die unbeschwerte Zeit. Deswegen, also ich bin heute noch jedem dankbar für jede Erinnerung und die auch immer mal wieder jetzt kommen noch welche. Ach jetzt, ich habe dran gedacht und das kann ich nur allen mitgeben. Machen Sie das für andere. Das ist ein großes Geschenk. Sie wissen gar nicht, wie groß dieses Geschenk ist.
In was für einem Ton schreibt dann Martin Schäuble über psychische Erkrankungen, über Depressionen, über Suizid?
Also dieses Buch ist so, dass selbst ich, die ungefähr weiß, worum es geht, ich musste zwischendrin lachen. Es schafft ein tolles...
Es ist in Jugendsprache.
Es ist in Jugendsprache, aber so, dass man es auch als Erwachsener lesen kann. Also man muss nicht jedes dritte Wort nachschauen. Es schafft eine tolle Mischung aus eben den Humor, aber auch die Tiefe, die so eine Erkrankung, aber auch unser Sohn hatte, hinzubekommen. Also ich finde es sehr lesenswert und hätte ich damals so ein Buch gehabt, ich glaube, meine Gespräche mit unserem Sohn und mein Verständnis für die Erkrankung wären ganz anderes gewesen.
Das Buch ist ja inzwischen, glaube ich, Schullektüre.
Ist in vielen Bundesländern auf der Liste und wir wissen auch, dass es jetzt schon diesen Sommer in verschiedenen Klassen gelesen wurde. Und eine Lehrerin schrieb mir, normalerweise lesen 5 Leute die Lektüre und der Rest liest sie nicht. Und in diesem Fall wäre es andersrum gewesen, wenn überhaupt hätten 5 Leute das Buch nicht gelesen. Und es hat eine wahnsinnige Diskussion gegeben und es wäre sehr berührend gewesen, das zu lesen mit den Jugendlichen.
Alle Farben grau von Martin Schäuble. Suizid ist, das hat mich wirklich aufgerüttelt, die zweithäufigste unnatürliche Todesursache bei jungen Menschen zwischen 15 und 25. Fast alle Suizide sind die Folge psychischer Erkrankungen und die Früherkennung durch geschulte Laien ist also enorm wichtig. Im vergangenen Mai hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ja eine nationale Suizidpräventionsstrategie für Deutschland vorgestellt. Geht die in die richtige Richtung?
Nein. Nee, weil die beginnen immer beim Suizid und man muss doch viel früher anfangen bei den psychischen Erkrankungen. Also warum soll ich mal warten, bis die Menschen...
Aber es heißt doch Suizidpräventionsstrategie.
Ja, weil aber dann gehen immer, da geht es dann drum, wo nehmen die sich das Leben und wie viele. Wichtiger ist doch, ganz früh einzugreifen, da wo psychische Erkrankungen noch gut behandelbar sind und erkennbar. Das glauben wir, wäre die bessere Strategie. Ich hoffe, dass Herr Lauterbach zuhört und sich mal damit beschäftigt.
Laden Sie ihn doch mal ein.
Machen wir.
Alex Puhl und ihr Suizidpräventionsprojekt Tomoni könnten ja noch weiter expandieren. Wie ließe sich dieses Angebot denn noch erweitern und ausbauen? Was fällt Ihnen dazu ein?
Oh, da fällt uns viel ein. Aber dafür brauchen wir eins, das ist Geld. Dafür brauchen wir zwei, Unterstützung von Politik und Krankenversicherung, wo es eigentlich hingehört. Also das ist ja Prävention. Und dann können wir loslegen. Ideen haben wir jede Menge. Also wir glauben, es ist wichtig, alle zu schulen, die um junge Menschen herum sind. Also deswegen haben wir angefangen mit Lehrkräften und alle an Schule tätigen. Also Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, Schulsekretärin, Schulhausverwalter, die sehen alle wahnsinnig viel. Unser nächster Stopp sind die Eltern. Da haben wir viele Ideen, was wir gerne machen würden. Und dann der dritte Teil ist das jugendliche Umfeld von Betroffenen. Weil es gibt ganz oft, dass Jugendliche zu uns kommen, sagen, meine Freundin hat mir erzählt das, aber ich darf es niemandem weitererzählen. Was mache ich denn jetzt?
Mhm.
Und denen zu sagen, was sie dann tun können, das ist unser nächstes Anliegen. Aber
Geschwister?
Alles, Geschwister, Freunde, Klassenkameraden, der Tennispartner.
Sind Sportvereine.
Sportvereine. Ideen haben wir viele. Aber das wird jeder Gründer kennen. Wir müssen unsere Kraft konzentrieren. Und je mehr wir wären von uns, und desto leichter wäre es. Und deswegen ist eben eine Hauptaufgabe meines Mannes, sich um Geld zu kümmern. Und uns natürlich und jeder Kontakt, wie das heute, eben drüber sprechen zu dürfen, ist für uns total wichtig. Weil es geht auch um das Thema, dass alle Menschen aufeinander aufpassen, dass alle wissen, jeder von uns kann eine Rolle spielen bei der Früherkennung von psychischen Erkrankungen. Und jeder kann eine Rolle spielen im Umgang damit. Und manchmal reicht ein wie geht's dir denn heute? Oder dich habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Ich mache mir gerade Sorgen, kann schon den Unterschied machen.
Tomoni wird bislang finanziert durch private Spenden und Unterstützung zweier großer Stiftungen. Ich wünsche Ihnen, Alex Puhl, weiterhin viel Erfolg und alles Gute für Ihre Familie und danke, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.